John Enderton, auf der Flucht vor einem Verbrechen, das er noch nicht begangen hat. Zwischen Vision und Realität, zwischen Glaube und Kontrolle, beginnt nun das System zu zerbrechen. Heute geht es um Wahrheit, Verantwortung und die Frage, ob man einem Traum trauen darf. Du hörst Neuroklar, einen Podcast für Menschen, die mehr spüren als sagen können. Für alle, die lieber nachdenken als mitbrüllen. Und für alle, die in Medien mehr sehen als nur Unterhaltung. Hier geht's um Gedanken zu Spielen, Medien und Design. Aus neurodiverser Sicht. Was fesselt? Was irritiert? Wann wirkt etwas logisch? Und wann nicht mehr? Authentisch, offen, nachdenklich. Kein Mainstream, kein Geschrei. Nur Klartext. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Neuroklar. Es ist wieder still. Nur das leise Rauschen des Regens über den Scheiben von Washington. Das Summen der Bildschirme, die weiterlaufen, auch wenn niemand hinsieht. Beim letzten Mal haben wir gesehen, wie sich ein System selbst hinterfragt hat und sein Schöpfer zum Verdächtigen wurde. John Enderton ist geflohen, vor Kameras, vor Kontrolle, vor einer Zukunft, die ihn bereits verurteilt hat. An seiner Seite Agatha, eine Frau, die nicht schläft, sondern für andere träumt. Gemeinsam tragen sie Wissen, dass das Fundament von Precrime erschüttern wird. Die Zukunft ist kein Fakt, sondern eben eine Möglichkeit. Jetzt beginnt der zweite Teil. Die Flucht wird zur Suche, nach Wahrheit, nach Herkunft, nach der Frage, wer hier eigentlich handelt, der Mensch oder das System, das er geschaffen hat. Vielleicht lautet die Leitfrage diesmal so: Kann Gerechtigkeit existieren, wenn sie auf Vorhersagen beruht und nicht eben auf Entscheidungen? Kapitel 4: Das System unter dem Mikroskop. Der Film öffnet sich wieder. Nach engen Räumen und Überwachungsschatten führt Spielberg den Blick hinaus. Nicht in Freiheit, sondern in Distanz. Enderton und Agatha haben die Stadt hinter sich gelassen. Autos gleiten über die endlosen Schnellstraßen. Die Kameras verlieren ihre Spur. Und erstmals gibt es Wind, Unschärfe und Zufall. Doch die Ruhe hält nicht lange. Sie suchen Lamar Burgess, den Gründer von Precrime. Enderton glaubt, er könne beweisen, dass es sogenannte Minority Reports gibt. Abweichende Versionen, die nie gespeichert wurden. Agatha weiß, dass sie existieren. Sie hat sie schließlich gesehen. In einer Sequenz, die fast dokumentarisch wirkt, brechen die beiden das Datenarchiv von Precrime ein. Es ist ein Ort ohne Zeit, Wände aus Glas, Monitore, die die Vergangenheit wie Gegenwart zeigen. Spielberg filmt in das kühlende Blau. Datenströme laufen senkrecht, als würde es Informationen regnen. Enderton sucht nach seiner eigenen Akte, dem Bild, das ihn zum Mörder erklärt hat. Agatha führt ihn und ihre Hände zittern, als würde sie die Zukunft fühlen, bevor sie sie sieht. Dann das entscheidende Detail, ein zweiter Datensatz, ein alternatives Bild desselben Moments, ein anderer Ausgang. Ein Mord, der nicht geschieht. Und das System hat ihn gelöscht, um die Statistik eben makellos zu halten. Es zeigt sich also, die Wahrheit ist selektiv. Perfektion braucht eben Blindheit. Enderton erkennt, dass er nie das Opfer eines Fehlers war, sondern Teil einer Korrektur. Precrime funktioniert, weil es Zweifel eliminiert, nicht weil es Recht hat. Damit wird eben Kontrolle zur Zensur. Spielberg verdichtet das visuell. Die Projektionen überlagern sich. Gesichter verschmelzen. Zeitlinien kippen. Der Zuschauer sieht, was Anderton erkennt. Dass Wahrheit nicht mehr beobachtet, sondern eben berechnet wird. In dieser Phase nimmt der Film die Gestalt eines Dioramas an. Alles ist sichtbar, aber nichts eben greifbar. Menschen bewegen sich durch die Simulation ihrer eigenen Handlungen. Kameras sehen, was sie eben sollen. Gerechtigkeit wird also zu einem Bild. Anderton flieht weiter, nun eben nicht mehr vor Polizei, sondern vor der Überzeugung. Er sucht die Wahrheit im Ursprung, im Labor, in dem er mit Pre-Crime begann. Dort begegnet er Dr. Iris Heinemann, der Wissenschaftlerin, die das System einst mitentwickelt hat. Ihr Gespräch ist sachlich. Sie erklärt, dass die Precogs nicht Orakel sind, sondern Opfer eines genetischen Experiments. Ihre Gabe ist Nebenwirkung, nicht Geschenk. Sie sehen also, was sie nicht vergessen können. Hier wechselt der Film den Ton. Aus Technik wird Ethik. Heinemann spricht über Wahrscheinlichkeiten, über die Minderheitsberichte, die zeigen, dass auch die Zukunft Streuung besitzt. Sie sagt, nichts ist absolut. Ein sehr nüchterner Satz, aber eröffnet eben den Raum für Philosophie. Wenn die Zukunft plural ist, ist Strafe Willkür. Diese Szene ist das Herz der Reflexion. Sie verknüpft Wissenschaft mit Moral. Spielberg inszeniert sie ohne Pathos. Zwei Menschen im Garten, Licht durch Blätter und eine ruhige Kamera. Nach Stunden der Begegnung, dann plötzlich Stille. Und genau hier spürt man, wie der Film seinen Puls ändert. Von Kontrolle eben zu Erkenntnis. Anderton verlässt das Labor. Mit neuem Wissen und eben alter Angst. Agatha schweigt. Sie kennt die Konsequenz. Wer Wahrheit besitzt, wird vom System als Fehler erkannt. In der nächsten Sequenz, eine der visuell stärksten des Films, sehen wir sie in einem Wintergarten. Regen prallt auf das Glas, Tropfen laufen wie Datenbahnen. Und Agatha bewegt die Hände, zeigt Anderton Bruchstücke ihrer Vision. Menschen, die Morde hätten begehen sollen, aber eben nie taten. Ihre Gesichter entlassen, gebrandmarkt oder auch verloren. Die Maschine hatte Recht und gleichzeitig eben Unrecht. Hier kumuliert das Thema. Das System kann Verhalten vorhersagen, aber eben nicht die Entscheidung. Es verwechselt Möglichkeit mit Gewissheit. Und genau darin liegt eben das Menschliche. Spielberg schließt diese Passage mit einem Blick auf Agathas Augen. Sie sieht, aber sie wünscht, nichts mehr sehen zu müssen. Und in dieser Müdigkeit liegt mehr Wahrheit als eben in allen Daten. Anderton versteht, dass Wahrheit nur existiert, wenn man sie eben teilt. Er muss also Burgess konfrontieren, den Mann, der Perfektion politisch gemacht hat. Doch bevor es dazu kommt, wird Agatha erneut von Visionen erfasst. Ein neuer Mord. Ort, Zeit, Ablauf. Alles, wirklich alles, wiederholt sich. Doch diesmal ist sie eben wach. Und sie weiß, diese Zukunft ist vermeidbar. Der Film bereitet den Höhepunkt vor. Technik, Politik und Gewissen laufen in diesem Fall aufeinander zu. Anderton steht zwischen den Ebenen. Polizist, Vater, Flüchtiger. Er hat gesehen, wie Systeme irren und wie Menschen glauben wollen, dass sie es nicht tun. Am Ende dieses Kapitels steht also keine Enthüllung, sondern nur eine Frage. Agatha flüstert: Kannst du es anders machen? Ein Satz, der das ganze Konzept von Precrime eben aufhebt. Die Kamera bleibt still. Die Zukunft ist offen. Und das System beginnt sich eben selbst zu widersprechen. Vielleicht ist das der größte Irrtum der Perfektion. Zu glauben, dass Wahrheit ohne Zweifel existieren kann. Kapitel 5. Das System sieht sich selbst. Der Film erreicht seinen Wendepunkt. Alles, was bisher als Gewissheit galt, beginnt zu bröckeln. Daten, die einst Zukunft bedeuteten, sind plötzlich nur noch Vermutungen. Kontrolle verliert eben somit ihre Form. John Enderton ist zurück in Washington. Nach Wochen der Flucht trägt er kein Ziel mehr in den Händen, sondern eben nur Erkenntnis. Precrime funktioniert nicht, weil es Recht hat, sondern weil es Irrtum ausschließt. Er weiß jetzt, dass die Wahrheit gelöscht wurde und damit eben Statistik Bestand hat. Er kehrt nun zurück, um das zu beweisen. Das Bild seines vermeintlichen Mordes, die Vision, die ihn zum Täter machte, wird erneut aufgerufen. Und plötzlich geschieht das Undenkbare. Die Szene erfüllt sich, aber eben anders. Er steht in einem anonymen Apartment. Vor dem Mann, der einst für den Tod seines Sohnes verantwortlich war. In seiner Hand dieselbe Waffe, derselbe Ort, dieselbe Zeit. Der Film legt die Projektion über die Gegenwart. Sekunde für Sekunde stimmen überein. Alles läuft auf den Schuss hinaus. Doch Enderton hält inne. Er entscheidet und er drückt eben nicht ab. Das ist der leise Kumulationspunkt des gesamten Films. Kein Pathos, keine Musik, nur Atem. Er widerlegt das System nicht durch Kampf, sondern durch Willen. Diese Zukunft war möglich, aber eben nicht zwangsläufig. Damit hat Spielberg die Gleichung des Films umgedreht. Vorhersage ist keine Wahrheit, wenn eben eine Wahl existiert. Enderton beweist, dass freier Wille eben nicht messbar ist, weil er sich erst im Moment zeigt. Doch das System sieht eben keine Ethik, es sieht eben nur Zustände. Für die Maschine selbst bleibt Enderton Täter, weil seine Tat vorhergesehen war. Er wird festgenommen, in Stasis gelegt, ein künstlicher Schlaf, in dem das Bewusstsein konserviert, aber die Bewegung ausgeschaltet wird. Spielberg filmt diese Prozedur sachlich, ja fast steril. Keine Gewalt, kein Hass, sondern einfache Funktionslogik. Der Mensch als Prozess. Während Enderton ruht, läuft Precrime weiter. Burgess, der Gründer, wird gefeiert. Eine öffentliche Zeremonie. Banner, Stolz und Musik. Washington präsentiert sich eben als perfekte Stadt. Ein Ort ohne Mord. Die Kamera fährt durch die Reihen der Uniformen, durch Gesichter, die glauben wollen. Und dieser Erfolg scheint vollkommen. Dann kippt das System erneut. Eine neue Vision erscheint. Nicht über Agatha, sondern vom Netzwerk selbst. Sie zeigt Lamar Burgess. Er wird zum nächsten Täter erklärt. Und der Kreis schließt sich. Die Enthüllung kommt ganz ohne Effekt. Ein einzelner Bildschirm, ein flackerndes Bild. Enderton wird befreit, hält Burgess das Beweismaterial entgegen. Doch dieser sagt nichts. Aber eben, Schweigen reicht. Der alte Mann versteht, dass sein System ihn überführt hat. Er steht inmitten seiner eigenen Vision, umgeben von Projektionen seines Gesichts. Spielberg lässt die Lichter über Glas tanzen. Ein kaltes, metallisches Leuchten, wie ein digitales Geständnis. Burgess sieht zwei Wege, fliehen oder bekennen. Er hebt die Waffe. Im Spiegel der Scheibe sieht er sich doppelt. Polizist und Täter. Kontrolle und Scheitern. Dann entscheidet er sich nicht für Flucht, sondern für das Ende. Ein einzelner Schuss. Keine Musik. Nur Stille und ein kurzes, aufglimmendes Licht. Das System, das Perfektion versprach, hat sich jetzt selbst ausgelöscht. Pre-Crime funktioniert, keine Frage, und beweist damit, dass es unmenschlich ist. Nach Burgess Tod folgt leise der letzte Epilog. Die Stadt kehrt zurück in die Unordnung. Kein Orakel mehr, keine Vorwarnung. Verbrechen geschehen wieder. Nicht viele, aber sie geschehen. Die Welt atmet nun schwerer, aber eben freier. Enderton lebt. Er hat den Glauben verloren, aber Bewusstsein gewonnen. Gemeinsam mit Lara, seiner Frau, zieht er sich zurück. In ihrem Haus herrscht kein Glas, kein System, nur Licht und Bewegung. Sie erwarten ein Kind, ein Symbol, nicht für ein Happy End, sondern eben für den Neubeginn. Zukunft ohne Prognose. Die Precogs leben irgendwo im Norden. Ein Haus im Nebel, Bücher und Ruhe. Keine Bildschirme, kein Wasserbecken. Und sie schlafen freiwillig. Träumen vielleicht einfach nur von Stille. Ein Bild, das Spielberg bewusst lange hält, als würde er sagen, Freiheit ist das Fehlen von Beobachtung. Gesellschaftlicher Nachhall. Washington reagiert, wie Systeme reagieren, wenn ihre Grundlage verloren ist, mit Unsicherheit. Die Polizei arbeitet wieder traditionell, mit Beweisen, Zeugen und einem gewissen Risiko. Ein Teil der Bevölkerung fühlt sich ungeschützt, ein anderer wiederum erleichtert. Im Fernsehen laufen Debatten über Moral, über Effizienz. Doch die Kamera schweigt dazu. Spielberg zeigt keine Antworten, sondern nur Übergänge. Diese Ambivalenz ist das eigentliche Moderne an Minority Report. Es beendet keine Geschichte, es eröffnet sie. Jeder Zuschauer wird somit Teil des Systems, das den Film beschreibt. Denn Kontrolle beginnt im Kopf, in der Sehnsucht, alles vorhersagen zu wollen, um Angst zu vermeiden. Enderton steht stellvertretend für Menschen, die Kontrolle brauchen, um sich zu stabilisieren. Agatha steht für jene, die zu viel fühlen und unter der Klarheit leiden. Burgess verkörpert das System selbst, die Rationalisierung des Unvorhersehbaren. Drei Strategien, um mit der Unsicherheit umzugehen. Und keine davon ist vollständig. Der Film erinnert uns eben daran, dass Fortschritt nur funktioniert, wenn er Fehler zulässt. Perfektion ist kein Ideal, sondern eine Abwehrreaktion. Und wer alles weiß, hört irgendwann auf zu verstehen. Kapitel 6. Nachhall. Wahrheit, Kontrolle und das menschliche Maß. Am Ende bleibt kein Triumph, nur ein leises Zurücknehmen. Die Welt funktioniert wieder ohne Orakel, aber sie weiß jetzt, dass Wissen selbst gefährlich sein kann. Spielberg beendet Minority Report ohne Paukenschlag. Kein richtiger Held, keine richtige Niederlage. Nur ein System, das aufgehört hat, Zukunft zu verhaften. Es ist die Rückkehr zum Risiko. Eine Stadt, die eben wieder atmet, Autos fahren lässt und Menschen gehen zur Arbeit. Die Polizei ermittelt, Fehler passieren. Nichts ist perfekt, aber alles ist eben echt. Der Film zeigt uns die neue Normalität in kurzen, ruhigen Einstellungen. Kein Drama mehr, kein Überwachungslicht. Das Bild verliert seine sterile Schärfe. Farben wirken weicher. Zum allerersten Mal seit Beginn des Films sehen wir Schatten. Nicht als Gefahr, sondern als Beweis dafür, dass Licht wieder Raum hat. Enderton und Lara leben außerhalb der Stadt. Sie sprechen kaum. Alles, was gesagt werden musste, liegt hinter ihnen. Ein neues Kind ist unterwegs. Dies ist ein Symbol dafür, dass Zukunft wieder unsicher sein darf. Spielberg? Naja, der vermeidet jeden Pathos. Die letzte Einstellung ist fast still. Man hört den Wind und vielleicht zum allerersten Mal kein Summen von Maschinen. Ethik des Zweifelns. Was Minority Report so stark macht, ist nicht seine Vision von Technologie, sondern seine Haltung zur Verantwortung. Der Film sagt nicht, Vorhersage ist falsch. Er sagt, Vorhersage braucht Demut. In der Sprache von Systemen bedeutet das, Wissen ist nie neutral. Es trägt immer den Abdruck derer, die es eben anwenden. Die Minority Reports im Film sind keine Softwarefehler. Sie sind eine Erinnerung daran, dass selbst in perfekten Modellen Unschärfe Teil der Wahrheit ist. Diese Unschärfe ist kein Mangel, sie ist der Raum, in dem Ethik überhaupt erst möglich wird. Ohne sie gäbe es keine Wahl, keine Verantwortung und damit keine Menschlichkeit. Für neurodivergente Wahrnehmung liegt darin eine doppelte Erkenntnis. Viele Menschen mit ADHS, ASS oder Hochsensibilität leben zwischen System und Ausnahme. Sie versteht Ordnung, aber sie spüren, wenn Ordnung kippt. Minority Report zeigt genau dieses Gefühl auf gesellschaftlicher Ebene. Eine Welt, die nur funktionieren will, aber das Lebendige dabei eben ausblendet. Enderton, Burgess, Agatha. Sie alle verkörpern Zustände des Kontrollverhältnisses. Enderton sucht Struktur, weil sie ihm eben Schmerz erspart. Burgess baut sie, weil er Angst vor Chaos hat. Agatha erträgt sie, weil sie keine Wahl hat. Drei Figuren, drei Strategien, die zusammen zeigen, wie schwer es ist, Unsicherheit zu akzeptieren. Spiegel zur Gegenwart. Als Spielberg den Film 2002 veröffentlichte, war es Science Fiction. Heute wirkt es fast wie Gegenwart. Predictive Policing, algorithmische Prognosemodelle, Gesichtserkennung, all das existiert. Nicht mehr in den fernen, großen Metropolen, sondern auch in unseren Städten, in unseren Geräten. Wir leben längst in einer Welt, in der Daten Zukunft konstruieren. Wir nennen es eben nur Statistik. Doch die ethische Frage bleibt dieselbe. Wenn wir Verhalten vorhersagen, verurteilen wir schon, bevor es geschieht? Spielberg stellt dieselbe Frage, nur ohne sie zu beantworten. Er lässt sie im Raum stehen, zwischen Technik und Empathie. Und genau darin liegt eben die Größe. Der Film ist kein Urteil, sondern ein klassischer Spiegel. Die Kamera beobachtet, nicht um Schuld zu finden, sondern um Bewusstsein zu erzeugen. Das unterscheidet ihn von dystopischen Visionen. Hier geht es absolut nicht um Untergang, sondern eben um Maß. Das Maß des Menschlichen. Kontrolle ist kein Feind. Sie ist ein Werkzeug. Aber eben wie jedes Werkzeug trägt sie die Gefahr, zum Maßstab zu werden. Wenn Systeme für uns denken, verlernen wir uns selbst zu befragen. Das ist der stille Subtext von Minority Report. Nicht die Maschine versagt, sondern der Mensch gibt die Verantwortung ab. Und genau das macht den Film so aktuell. Denn Verantwortung ist unbequem. Sie verlangt Zweifel, langsames Denken und eben auch Fehler. Doch Fehler sind die Sprache des Lebens. Jedes Lernen, jede Wahrnehmung baut eben auf Irritation. Perfektion dagegen ist Stagnation. Spielberg beendet die Geschichte dort, wo sie begonnen hat, bei der Frage nach Kontrolle. Aber diesmal liegt die Antwort nicht in Technologie, sondern eben in Bewusstsein. Wirkliche Sicherheit entsteht nicht, wenn wir Zukunft verhindern, sondern wenn wir sie eben verstehen. Der Schluss. Der Abspann beginnt ohne Musik. Nur Wind über Wasser. Ein Haus im Nebel. Drei Menschen, die nicht mehr sehen müssen, um zu wissen, dass Zukunft existiert. Für einen Moment wirkt alles still. Doch in dieser Stille liegt das, was Precrime nie verstand. Freiheit klingt nicht nach Ordnung. Sie klingt nach Raum. Vielleicht ist das größte Verbrechen, alles wissen zu wollen. Und damit endet Minority Report. Nicht als Warnung, sondern als Erinnerung daran, dass Systeme uns spiegeln, aber eben nicht ersetzen. Ich danke euch, dass ihr auch diesmal mit auf der Reise wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzuhören und mitzudenken. Und wie immer gilt, dies ist nicht das Ende. Es ist nur ein Kapitel, denn die nächste Geschichte wartet schon. Und wer Lust hat, kann gern einen Kommentar hinterlassen. Bis dahin, euer Neuroklar.